Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Total beglückt. In Zusammenarbeit mit Clubfans United. Der Podcast für alle Glubberer. Alles zum ersten FC Nürnberg auf meinsportpodcast.de.
Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Total beklubbt, dem Magazin über den ersten FC Nürnberg auf meinsportpodcast.de. Mein Name ist Felix Amrain und wie immer habe ich einen Leidensgenossen an meiner Seite und das ist heute Stefan Helmer von unserem Kooperationspartner Clubfans United. Hallo Stefan.
Hallo zusammen, grüß dich.
Ja Stefan, der Club gruselt weiter durch die Liga, möchte man sagen und Das müssen wir uns natürlich ein bisschen genauer angucken, denn am Dienstag geht es schon weiter und mittlerweile werden die Sorgenfalten doch immer größer. Ich war dann doch etwas erschüttert schon fast, als ich mir im Zuge der Podcast-Vorbereitung noch Florians Analyse angeguckt habe und selbst die für mittlerweile fatalistisch halte. Also wenn selbst der objektivste von uns mittlerweile in gewissen Pessimismus verfällt, dann ist darüber, wie gesagt, zu reden und das wollen wir tun. Der 1. FC Nürnberg trennt sich am Ende 1:1 von Erzgebirge Aue im ersten Geisterheimspiel seiner langen Laufbahn. Und was war denn erstmal so dein generelles Gefühl? Sonst bist du ja immer im Stadion, du sitzt danach auf der Pressekonferenz, hast die Töne der Spieler etc. Wie war es denn so ganz generell das erste Heimspiel, zu dem du quasi gar nicht gehen durftest?
Ja, es hat sich halt wie ein Auswärtsspiel angefühlt in dem Moment halt, weil du eben nicht vor Ort bist. Man könnte natürlich ins Stadion kommen, das ist schon möglich, aber allerdings sind alle Dauerakkreditierungen erstmal entzogen. Es dürfen nur 10 Leute ins Stadion und ich lasse da gerne der schreibenden Zunft der Zeitungen und so weiter, die ihr Geld mit diesem Beruf verdienen, den Vortritt. Von daher nicht so schlimm für mich. Es war ein bisschen ungewohnt. Aber hat sich ein bisschen wie ein Auswärtsspiel angefühlt. Aber dank Sky kann man ja alles sehr gut verfolgen.
Ja, vor dem Fernseher fühlt sich's dann auch irgendwie immer noch komisch an. Auch bei Spiel 2, muss ich sagen, kam da bei mir nicht so richtig Liga-Feeling auf. Also es ist nach wie vor irgendwie wie ein Testspiel mit besserer Bildqualität und Kameraführung. Aber naja. Lass uns über das Sportliche reden. Getauscht wurde in der Startaufstellung 2-mal. Das war erzwungen. Das war ja zum einen natürlich Dornebusch für Matenia. Das war ja dann letzten Endes so zu erwarten. Da gab es ja jetzt gefühlt auch gar keine Alternative. Und zum anderen Mühl für Markreiter, dem immer noch der Schädel brummte gegen St. Pauli. Ansonsten, ja, alles beim Alten. Und dann leider so spielerisch nicht so viel beim Alten. Das St. Pauli-Spiel hatte ja so ein bisschen Hoffnung gemacht, da zumindest bis zur roten Karte der FCN versucht hat und das auch ganz gut über die Bühne brachte, Fußball zu spielen. Gegen Aue hatte ich den Eindruck, dass das Spielgefühl auch irgendwie erst in der 30. Minute angepfiffen hätte werden können. Also das war schon Fußball zum Abgewöhnen. Wie hast du es erlebt?
Ja, ich konnte es nur mit einem halben Auge so ein bisschen beobachten, weil parallel hat meine Lebensgefährtin Geburtstag gefeiert. Aber es ging schon einigermaßen. Also mein Eindruck war so, diese ersten 30 Minuten, dass sich die Gegner so ein bisschen gegenseitig so ein bisschen neutralisiert haben. Es war kein schönes Fußballspiel. Ich glaube, da war sehr viel Taktik drin. Bei Aue war sehr viel, was ja auch bekannt ist, Zerstören drin. Die haben halt jeglichen Spielaufbau von uns versucht zu stören und dann kommt halt bei so viel Taktik dann meistens etwas für den Zuschauer Unansehnliches zustande.
Ja, Aue generell mit sehr, sehr tiefer Linie, also den FCN erst spät empfangen. Der FCN nicht unbedingt der Meister darin, das Spiel gegen defensiv starke Mannschaften zu machen. Darauf werden wir jetzt auch noch zu sprechen kommen. Nach ungefähr einer halben Stunde gab es dann allerdings doch mal größere Aufreger wahrscheinlich eher. Hanno Behrens stand 11 Meter wirklich frei vorm Tor, kann sich gefühlt die Ecke aussuchen. Martin Mell wirkt er auf einmal dann doch, als wäre 2 Meter großer Torwart, ist er aber nicht, und holt den dann tatsächlich halt auch noch gut raus. Behrens wahrscheinlich derjenige, der sich selbst am meisten über die Situation ärgert, aber dann halt auch irgendwie wieder symptomatisch für den Club in dieser Saison, dass so eine Chance nicht genutzt wird, oder?
Ja, war auch schwach abgeschlossen. Also den muss man einfach strammer schießen und besser platzieren, dann ist das ein sicheres Tor. Er war freigestanden, er war am Elfmeterpunkt, er war unbedrängt. Ich glaube, die beiden Gegenspieler waren jeweils 1 Meter mindestens von ihm weg, wenn nicht sogar noch weiter. Und da musst du den dann halt machen als erste FC Nürnberg. Wenn wir in der Situation gegen den Gegner solche Chancen, die müssen wir halt einfach nutzen. Das sind die einfachsten. Die muss man machen.
Ja, aber das dachten wir auch über die Dovedan-Chance gegen St. Pauli. Auch die war nicht drin. Quasi im Gegenzug hat dann Aue die Riesenchance und da unterschied sich das Spiel dann eben doch mal so ein bisschen von dem einen oder anderen in dieser Saison, als auf Auer Seite dann auch die Riesenchance liegen gelassen wurde und der FCN eben für seine Fahrlässigkeit in dem Moment nicht bestraft wurde. Dann plätschert das Spiel irgendwie so in die Halbzeitpause hinein und nach der Halbzeit kam dummerweise dann wieder so ein typischer FCN-Moment, als Jan Hochscheid gefühlt machen durfte, was er wollte, dann Aue wirklich mit relativ simplem, einfach zu verteidigendem Spiel eigentlich auch in Führung ging. Und das hat Jens Keller hinterher dann doch tatsächlich auch ziemlich erzürnt. Wie hast du diesen Gegentreffer, das 1:0 in der 51. Minute durch Nazarov gesehen?
Ja, darf nicht passieren. Wenn du den angesprochenen Konter gerade in der ersten Halbzeit, das war so sinnbildlich auch für das Spiel gegen St. Pauli, da waren wir auch gut in der Partie drin, hatten eigentlich Ballsicherheit, Feldüberlegenheit und dann ist halt einmal ein Konter, der durchrutscht und in St. Pauli ist das bestraft worden mit der roten Karte. Jetzt hat man Glück, weil der Auer daneben geschossen hat. Zudem noch, da müssen wir einfach besser aufpassen in Zukunft, weil das schauen sich natürlich auch die zukünftigen Gegner an und sagen, hey, lass den Club mal kommen, wir kontern dann einfach mal durch. Und zu dem angesprochenen Gegentor jetzt, ja, darf auch nicht passieren. Ich glaube, wir waren 6 gegen 2, also 6 Clubspieler gegen 2 Auer. Erstens kann er unbedingt flanken. Ich glaube, da war Geist mit dabei. Der hat dann nicht, für mich fast überhaupt nicht gestört. Er hat ihn da unbedingt flanken lassen. Dann segelt die Flanke durch und der kommt frei zum Kopf, weil es ist ähnlich wie die Chance von Hanno Behrens. Beides darf so nicht passieren. Du musst das Tor machen und da darf der Ball nicht im Tor landen. Also ganz kurz gesagt.
Ja, also da auf jeden Fall diverse Punkte, an denen man hätte ansetzen können, angefangen vom, ich glaube, Ballverlust von Sörensen, der dann später zu allem Übel auch noch Mavropanos, sondern Nazarov aus den Augen verliert. Das war salopp gesagt so einfach. Und du hast schon gesagt, als gegnerische Mannschaft des ersten FC Nürnberg muss man sich ja eigentlich nur gewisse Spiele momentan als Blaupause hernehmen. Wenn du hinten sicher stehen kannst, dann Konter gut durchfährst, dann ist das schon gefühlt die halbe Miete. Der erste FC Nürnberg, muss man auch sagen, hat sich aber dann irgendwie nicht aufgegeben, hat schon versucht, irgendwie den Ausgleich zu erzielen, kam dann auch zu dem Ausgleich, der allerdings auch aus der Kategorie sehr, sehr glücklich irgendwie resultierte, dass da Konter letztlich das Eigentor produzierte, war vor allem irgendwie der Behinderung in der Auer Deckung oder der gegenseitigen Behinderung in der Auer Deckung geschuldet und dann eben so ein Stück weit auch dem Willen von Hanno Behrens, der dann den Ball da einfach nochmal in die Mitte reingegeben hat. Aber das war jetzt nicht so aus der Kategorie Bilderbuchtreffer, den sich der FCN irgendwie erspielt hat.
Ja, es war ein bisschen erzwungen, hatte ich so das Gefühl, weil ich schon so gemerkt habe, dass wir alles versucht haben, was in unseren Mitteln steht. Aber da kommen wir noch mal bis zu ein bisschen anderen Punkten zu sprechen, denke ich. Spielerisch war das sicherlich bestimmt nicht das Gelbe vom Ei, aber wir haben immer wieder versucht, Ball über Ballbesitz die Auer zu bespielen. Und unser größtes Problem eben aktuell ist halt, A, die Chancenkreierung und B, die Chancenverwertung dann. Also wir kreieren zu wenig und wenn wir was Gutes kreieren, dann verwerten wir zu wenig. Und man muss jetzt halt auch, wie viel einen Spieltag haben wir, ich weiß es aktuell nicht, nach Dreiviertel der Saison sagen, dass das sich halt wie ein roter Faden durchzieht. Und dass wir da trotzdem, dass wir Geist geholt haben, trotzdem, dass wir Frei noch geholt haben, damals zum Ende der Transferperiode im Sommer, dass wir uns da nicht wirklich merklich weiter verbessert haben. Und da kann man bloß hoffen, dass wir das irgendwann schnell in den Griff bekommen und dass es uns das nicht am Ende das Genick bricht.
Ja, 27. Spieltag ist gerade gespielt und du hast es angesprochen, Chancenverwertung. Ich habe ja vor lauter Resignation hier über den ersten FC Nürnberg noch eine Chance vergessen, 54. Spielminute, als Robin Hack mal ja eine der wenigen guten Situationen von Nikola Dovedan ungenutzt ließ. Der flankte da ja wirklich gefühlt perfekt auf den Kopf von Hack und der kann sich, Jörg Dahlmann beschrieb es ja mit linke Ecke unten, linke Ecke oben, rechte Ecke unten, rechte Ecke oben, wirklich das ganze Tor aussuchen und schafft es halt gefühlt direkt auf Martin Mennel zu köpfen, ja. Als ich ja gefühlt wirklich dann auch nur noch einen Kopf auf den Tisch hämmern wollte.
Ja, du sagst es, es ist genauso wie in der ersten Halbzeit von Behrens, also da muss man halt mal, wenn man Profifußball spielt, das Ding auch mal reinsetzen. Also ich weiß nicht, ich verstehe das irgendwie nicht. Also wir haben so viele Offensivspieler und keiner davon ist in der Lage, konstant, wirklich mal konstant zu treffen. Und damit meine ich jetzt nicht, dass wir einen zweiten Lewandowski irgendwie brauchen, sondern einen, auf den man sich verlassen kann, wo man weiß, hey, der macht schon irgendwann sein Tor. Wenn er vielleicht in dem Spiel jetzt keins macht, dann macht er halt im nächsten eins zum Beispiel. Und das fehlt bei uns momentan gänzlich. Jetzt probieren wir es aktuell mit Srelak da vorne drin. Ja, ich glaube, in dem Spiel war das gar nichts. Dann kommt Frei rein, der spielt eigentlich genauso wie Srelak dann die Partie zu Ende. Das ist einfach zu wenig und da müssen wir uns jetzt schleunigst, wie schon gerade angesprochen, irgendwas überlegen, wie wir dieses Manko da vorne beheben. Ich denke, vom Rest der Mannschaft defensiv ist das einigermaßen in Ordnung, auch wenn das Gegentor natürlich nicht so fallen darf, wie es fällt. Generell haben wir aber gegen Aue auch verdammt wenig zugelassen. Aber vorne muss einfach, da müssen wir gucken, wie wir da den Balance-Tor bekommen.
Ja, eine Situation gab es noch, die auch aber eher aus der Kategorie herausrührt, ja, so halbe Einzelleistung, da flankte dann Handwerk an der 80. Da versucht es Behrens nochmal. Das ist im Gegensatz zu den beiden Toren vorher dann auch ein bisschen Pech tatsächlich. Er nimmt den eigentlich ganz gut, wie ich finde, und trifft dann halt nur das Aluminium. Aber auch da eben wieder die Chance nicht drin. Du hast jetzt schon so ein bisschen angesprochen, hinten, da sind es zwar, ja, da sind so Einzelaktionen, die uns oftmals in Bedrängnis bringen oder halt auch um den Lohn. Aktuell drückt aber der Schuh gefühlt vorne deutlich mehr. Top-Torschütze für alle, die es vergessen haben beim ersten FC Nürnberg. Robin Hack, 7 Tore in 25 Spielen. Hanno Behrens und Johannes Geis dahinter jeweils mit 5 Treffern. Erster Stürmer, der dann irgendwann mal kommt, ist Michael Frei, der übrigens auch 4 Tore hat, genauso wie Nikola Dovedan. Und Asker Sörensen. Das sagt, glaube ich, dann schon viel darüber aus, wie der erste FC Nürnberg seine Tore macht in dieser Saison. Und dass das ja ein ziemliches Problem ist. Stefan, wir sprechen gleich nochmal darüber, warum das Ganze doch gehörig Sorgen bereitet, auch in der Art und Weise, wie dieses 1:1 jetzt zustande gekommen ist. Und warum es vielleicht ja eben auch ein Muster für die restliche Saison sein könnte oder zumindest für einige Spiele der restlichen Saison. Das Ganze gleich hier bei Total Beklubbt auf meinsportpodcast.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Der erste FC Nürnberg gruselte in der Geisterheimspielpremiere die Zuschauer und wahrscheinlich auch sich selber ein bisschen gegen Erzgebirge Aue. Gab es ein 1:1. Wir haben die wenigen highlightwürdigen Szenen gerade eben schon durchgesprochen. Stefan Helmer ist immer noch zu Gast hier bei Total Beklubbt. Und wir wollen jetzt, Stefan, nochmal ganz kurz darüber sprechen, warum das Ganze denn eigentlich so gruselig ist oder war und was einem daran so viele Sorgenfalten auf die Stirn treibt, oder zumindest geht es mir so. Der 1. FC Nürnberg hatte unfassbar viel Ballbesitz in diesem Spiel. Das war erstmal genauso wie gegen St. Pauli, wenngleich die Spielanlage eine andere war, was wiederum vor allem daran lag, wie Erzgebirge Aue Fußball gespielt hat, nämlich sehr, sehr tief. Aber aus diesem unglaublich großen Ballbesitz resultierte so wenig Gefahr, dass man sich schon irgendwie fragen muss, wie man bei der aktuellen Chancenverwertung irgendwie mal ein Spiel gewinnen möchte, oder?
Ja, das wird schwierig und wir ziehen uns natürlich damit auch immer so ein bisschen selber runter. Selbst wenn das Spiel so gelaufen ist, eben wie es ist, und wir machen aber in der ersten und der zweiten Halbzeit mit diesen 200-prozentigen Torchancen das Tor und gewinnen 2-1, dann redet am Ende wahrscheinlich jeder von dem leicht dürftigen Arbeitssieg. Und jetzt mit dem Unentschieden ist es halt eine gruselige Partie und jeder hat Bammel vor der nächsten. Und ja, das ist halt so das Hauptproblem, wenn wir da vorne nicht treffen. Und ich weiß auch nicht, wo man da jetzt den Hebel ansetzen soll. Die Stürmeroptionen, ich glaube, wir haben alle schon durchprobiert über mehrere Spiele in dieser Saison. Keine hat wirklich gänzlich überzeugen können. Mir hat am Anfang Frei richtig gut gefallen. Er ist jetzt ja auch so auf dem Srelak-Niveau, auf dem Ishak-Niveau, viel laufen, viele Bällen hinterherlaufen, aber nach vorne geht halt gar nichts. Ich weiß nicht, ob man da taktisch irgendwas ändern könnte, dass man vielleicht in der Zentralen ein bisschen was anders macht, als da mit Behrens rumzustehen, weil das funktioniert aktuell auch nicht wirklich, dass man vielleicht auf den Außen was anderes probiert. Ich bin da aktuell ratlos. Ich glaube, wir haben in dieser Saison schon so viel probiert und nichts hat wirklich gefruchtet.
Ja, also ich glaube, da geht es dir wie jedem anderen auch. Wer auch immer die Lösung parat haben möge oder vielleicht auch nur einen Vorschlag, der noch nicht diskutiert wurde, kann sich gerne über die einschlägigen sozialen Kanäle bei uns melden. Geht mir wirklich ganz genauso. Also das alleine, dass Nikola Dovedan, und das ist jetzt auch gar kein, nicht als Frontalangriff auf ihn gemeint, aber alleine, dass er aktuell auf dieser rechten Seite wieder wie festgenagelt scheint, obwohl die Leistungen einfach überhaupt nicht passen, das ist Aussage genug über die Verzweiflung, die, glaube ich, auch bei Jens Keller herrschen muss, bezüglich des Nürnberger Offensivspiels. Und ja, wann immer Fabian Schleusener eingewechselt wurde, war das eigentlich auch eher ein Satz mit X bei Felix Lohkämper. Da ist, glaube ich, ja die Fitness momentan so ein bisschen das Problem, beziehungsweise eben ja, der Gesundheitszustand. Dann haben wir eben Michi Frei, der seit der Aussage mit, er muss zurück nach Istanbul, spielt, als hätte er keinen Bock mehr, der jetzt ja zum Glück gegen Regensburg auch gar nicht spielen muss oder darf, weil er sich die fünfte Gelbe noch abgeholt hat. Ja, bleiben Ishak, Srelak, und dann weiß ich auch nicht so richtig. Und auf den Außenpositionen, da ist es ja eigentlich auch schnell erklärt, ne? Sebastian Kerk, von dem Jörg Dahlmann mal dachte, er wird ein richtig großer, der spielt keine Rolle. Misicjan war 100 Jahre verletzt. Medeiros, das ist auch ein Satz mit X gewesen. Naja, und dann bleiben halt auch nur noch Dovedan und Hack übrig. Und so zieht sich das irgendwie durch den Kader des FCN und so zieht sich dann halt auch durch das Spiel des FCN. Und am Ende bleibt die große Frage, wie man irgendwie das Spiel dahingehend umbiegen kann, dass aus Ballbesitz eben auch Chancen generiert werden. Und da muss ich gestehen, bin ich auch komplett ratlos. Ich habe mir so ein bisschen die Passwege auch angeguckt. Das ist ja auch irgendwie bezeichnend, dass der FCN hinten vor allem die Bälle hin und her schiebt zwischen den Innenverteidigern, beziehungsweise auch noch zwischen Torhüter und Innenverteidiger. Die suchen dann gefühlt den Weg auf die Außen. Also das Spiel läuft dann du hast ihn vorhin angesprochen, am Johannes Geis auch irgendwie komplett vorbei, der dem Spiel Struktur geben soll. Weiß ich nicht, ob man dann vielleicht auch...
Er hat auch keine Idee,
ja, der Geis. Und dann also, muss man vielleicht auch die Frage stellen, ist es überhaupt schlau, Geis da hinzustellen, oder soll man nicht doch Eras hinstellen, der dann vielleicht zumindest hinten noch eine stabilisierende Funktion hat, weil weniger Idee als Geis geht dann irgendwie auch nicht. Da Da weiß ich nicht, bin ich überfragt.
Ja, und er hat es ja auch, ich weiß noch, das erste Spiel, ich glaube, das war das Pokalspiel gegen Ingolstadt. War das ein Pokalspiel? Ich weiß es nicht. War auf jeden Fall gegen Ingolstadt und da war ich eigentlich sehr begeistert von diesem Transfer und habe mir gedacht, ja genau, das ist eigentlich so dieser Verbindungsspieler, den wir brauchen, aber davon lässt er momentan gänzlich alles vermissen.
Ja, das ist natürlich alles so ein bisschen, ja, bisschen uncool, um es mal salopp zu sagen. Wir haben schon gesagt, der ein oder andere Gegner wird sich das jetzt natürlich angucken. Jetzt kommt mit Jan Regensburg am Dienstagabend eine Mannschaft, die das eigentlich ganz gut versteht, hinten sicher zu stehen und zu kontern. Da muss ich sagen, da habe ich eigentlich schon wieder keinen Bock mehr. Da habe ich keinen Bock, 18:30 den Fernseher einzuschalten und die nächste Partie so zu sehen. Was bleibt? Bleibt beim FCN letztlich nur das Hoffen, dass irgendwann mal wieder einer die Bude macht und dass sich damit vielleicht auch ein Knoten in den Köpfen löst?
Ja, vielleicht ist das auch ein psychologisches Problem, ich weiß nicht. Ich glaube aber eher, dass es ein kreatives Problem ist, was wir aktuell haben, weil wir eben auch so wenig nach vorne hin an Torchancen herausspielen. Das Gute ist es vielleicht, dass mit Regensburg ein ähnlicher Gegner kommt wie Aue, vielleicht nicht derselbe, aber zumindest von der Anlage her schon ziemlich ähnlich, wie du schon angesprochen hast. Die Regensburger setzen auch auf kompakte Defensive und dann auf Kotter. Wenn man das schon vorher weiß, kann man da vielleicht taktisch ein bisschen gegensteuern. Hoffe ich zumindest, dass wir jetzt aus dem Aue-Spiel gelernt haben. Immerhin haben wir es nicht verloren, um mal auch was Positives zu diesem Spiel zu sagen. Es gibt durchaus Spiele in dieser Saison ähnlicher Art, die wir dann am Ende auch verloren haben. Da haben wir Gott sei Dank irgendwie noch den Ausgleich erzwungen, auch wenn wir nicht selber gemacht haben. Von daher bleibt zu hoffen, dass uns das Spiel eine Lehre ist, dass uns der Blick auf die Tabelle die Sinne schärft und dass wir irgendwie in Regensburg punkten werden.
Ein Thema müssen wir natürlich noch ansprechen. Es gibt so Positionen im Kader des ersten FC Nürnberg, die sind nicht der Stürmer und die sind trotzdem dieses Jahr wie mit einem Fluch belegt. Das eine ist die Torhüterposition, das andere ist die Innenverteidigung. Da hatte ich ja eingangs schon mal gesagt, Georg Markreiter, dem brummte der Schädel, weil er gegen St. Pauli einen Ball gegen den Kopf bekommen hat. Nur richtig, dass er dann nicht gespielt hat. Lukas Mühl, der musste dann nach 25 Minuten auch raus, weil der bei einem Offensivvorstoß, wo ich mir noch dachte, Mensch, Junge, schieß doch, genau beim Versuch, genau das zu tun, so blöd im Rasen hängen blieb, dass er sich jetzt irgendwie eine Verletzung an Kapsel und Band zugezogen hat, sprich auch ausfällt. Jetzt ist natürlich so ein bisschen die Frage, ob Markreiter dann bis Dienstag fit wird, ansonsten stellt sich die Innenverteidigung auch schon wieder von alleine auf. Und dann haben wir da mit Sörensen und Mavropanos zwei, die in diesen Kleingruppentrainings gar nicht die ganze Zeit voll dabei waren, weswegen da hinten raus so ein bisschen die Pumpe ging. Und als ich gelesen habe, dass Jens Keller darüber sagte, irgendwie werden wir das schon auffangen, muss ich sagen, dachte ich mir nur, oh Gott, ey, das ist echt eine Saison, auf die du so einen Stempel komplett zum Vergessen machen kannst.
Es muss ja irgendwie gehen.
Ja, muss ja. Was machen wir da hinten? Hoffen wir jetzt einfach, dass Markreiter bis Dienstagabend fit ist oder dass den anderen beiden am Ende nicht gar so sehr die Pumpe geht? Oder weil
ja, also du hast natürlich noch so ein paar andere Spieler, die auch so Notbehelfs-Innenverteidiger sein können, wie jetzt ein Erras zum Beispiel. Aber du kannst jetzt bloß hoffen, dass die restliche Innenverteidigung fit bleibt und dass Markreiter zumindest dann soweit eine Option ist für eine Einwechslung. Also ja, aber wie du sagst, es ist ein Fluch in dieser Saison auf diesen Positionen, Torwart, Innenverteidigung. Ich glaube, ich weiß gar nicht, ob wir schon mal zwei Spiele hintereinander mit der gleichen Innenverteidigung gespielt haben. Da müsste man schon wahrscheinlich nachsuchen, weil zumindest in dieser Rückrunde, glaube ich, war es noch nie der Fall, weil immer irgendwas war. Besonders für mich Markreiter, der halt immer ein Spiel spielt und dann wieder verletzt ist. Es ist schwierig, ja. Es ist eine Saison zum Vergessen und wir müssen irgendwie hoffen, dass wir jetzt da über einen Strich am Ende rauskommen.
Ja, wie groß ist deine Hoffnung, dass der FCN das aus eigenem Antrieb schafft, um Flo Zenger da zu zitieren, der ja geschrieben hat, es wird daher wohl tatsächlich auch ein Hoffen, dass sich unter Sandhausen, Osnabrück, Wien, Karlsruhe und Dresden 3 oder nur 2 angesichts des Chaos in der dritten Liga Mannschaften finden lassen, die noch mehr Probleme haben. Ist es tatsächlich mittlerweile ein Hoffen, ein Club-Pessimismus geworden, der sagt, okay, da müssen einfach 3 dümmer sein als wir, oder hast du schon noch die Hoffnung, dass der FCN sich da auch irgendwie am eigenen Schopf aus der, salopp gesagt, Scheiße ziehen kann?
Ja, ich habe schon noch die Hoffnung. Also es wäre schlimm, wenn wir die nicht hätten. Aber das ist halt so, wie du schon angesprochen hast, typischer Club-Pessimismus. Wir verlieren 2 Spiele und sind quasi der sichere Absteiger unter den eigenen Fans. Da ist keine Chance mehr, überhaupt noch irgendwas zu retten. Und dann, wenn wir wieder 1 gewinnen, dann sieht wieder alles anders aus. Also, darum habe ich auch vorhin gesagt, ne, wenn du gegen Aue halt das gleiche Spiel ablieferst, aber 2-1 gewinnst, dann redet jeder von so einem dreckigen, dürftigen Arbeitssieg und gut, wie wir die Aue vom Tor weggehalten haben, und dann spielst du bloß 1-1 und dann war alles gruselig. Ne? Das ist halt ein schmaler Grat immer. Aber ja, die anderen Mannschaften haben auch ihre Probleme, wie man sieht. Wien kann sich da auch unten irgendwie nicht befreien. Was mit Dresden ist und den restlichen Spielen, ist sowieso für mich die größte Frage. Ich weiß nicht, wie lange die noch in Quarantäne sind und wann die überhaupt mal wieder spielen wollen und ob dann die Saison bis August geht, weil man warten muss, bis Dresden alle Spiele bestritten hat. Ich weiß es nicht, wie man das zu Ende bringt. Das sind so viele Fragezeichen. Ich hoffe natürlich, dass wir sportlich aus eigener Kraft schaffen. Mut macht natürlich die Spiele in dieser Saison, die wir besser gespielt haben. Ich hoffe, dass Jens Keller irgendwo den Schalter findet und das kreative Problem da, den kreativen Knoten lösen kann und dass wir wieder Spiele gewinnen.
Ja, mal gucken, was mit Dresden wird am übernächsten Spieltag, was ja letzten Endes einfach nur das kommende Wochenende ist. Da soll es ja dann losgehen und dann tatsächlich für Dresden in einem für mich völlig unklaren 3-Tages-Rhythmus. Aber darüber haben wir uns hier im Podcast ja schon geregt und auch ausgetauscht, dass es nicht mehr um fair, sondern nur noch um irgendwie fairer geht. Ja, da sind wir natürlich gespannt. Ansonsten bleibt also beim FCN nur zu hoffen, dass irgendwie mal wieder Tore geschossen werden und hinten nach Möglichkeit keiner irgendwie einen Tiefschlaf verfällt und wieder eins verzapft. Mir muss ehrlich gesagt auch gar keine spielerische Lösung her. Mir reicht auch einfach nur eine konsequente Chancenverwertung. Das wäre mir auch schon recht, solange wir mal wieder irgendwie den Ball ins Tor bekommen. Ich bedanke mich bei dir, Stefan. Wir haben es kurz gehalten. Ich glaube, das ist angesichts des Spiels auch im Interesse aller. Hoffentlich gibt es ein Gegnergespräch. Bisher sieht es ganz gut aus. Dann gibt es das natürlich hier auch noch auf meinsportpodcast.de und dann analysieren wir natürlich im Laufe der Woche auch noch das Spiel gegen Regensburg für euch, bevor dann mit Bochum der nächste Gegner kommt, die ja auch ähnlich weit unten drin hängen und gegen die es dann ja definitiv mal wieder um mehr als nur 3 Punkte geht. Das war total beklubbt auf meinsportpodcast.de.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.
Total beglückt. In Zusammenarbeit mit Clubfans United. Der Podcast für alle Glubberer. Alles zum ersten FC Nürnberg auf meinsportpodcast.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral. Alles super.